B&B, Burchard und Böttcher. Wir müssen reden.
Hallo Matthias.
Hallo Sven, hast du meine Kunstfigur zufällig gesehen?
Ja, die sitzt mir doch genau gegenüber.
Nein, das bin ich diesmal selbst. Ich habe mich vertrödelt irgendwie.
Na, das geht nicht, dann kommen wir nochmal rein. So, hallo Matthias.
Hallo Sven.
Oh Mann, das ist, da geht doch.
Herzlichen Glückwunsch.
Mir? Wozu?
Ja, 125 Jahre B&B.
Ah ja, stimmt. Ja, Kinder, wie die Zeit vergeht.
Wahnsinn,
aber
wie im Flug.
Du siehst jünger aus.
Danke. Ja, du hast dich aber auch gut gehalten.
Ja, sorry, ne? Man sieht mir die 123 an, den Rest irgendwie. Ah, ja, wie schön.
Ja, war eine tolle Zeit, aber war ja auch mit Auf und Abs, oder?
Ja, eigentlich nur auf.
Ich fand ja so die Jahre 33 bis 45, die waren schon anstrengender etwas.
Ach so, ja. So, die, ja, na gut. Ja, 14, 18 war auch nicht schön.
Stimmt, erinnerst du dich noch an diese Diktaturförderungsgesetze?
Wann waren die? 2000?
Ja, 33 bis 45.
Ach so.
Da gab es ja dieses Diktaturleben unter Einbeziehung der Zivilgesellschaft.
Mhm.
Ja, das war halt die wehrhafte Diktatur, das war halt ganz wichtig damals.
Ja, unsere Diktatur hieß das damals. Hm?
Hashtag, genau.
Ja, ja, ja. Na gut, alle guten Sachen kommen wieder.
Es war ja nicht alles schlecht gewesen.
Eben, und wenn man so über so einen langen Zeitraum wie wir sich auskennt in der Geschichte... Da kommt ja auch ein bisschen Hoffnung auf, dass es beim dritten Mal jetzt klappt, oder?
Natürlich.
Ich sage ja nicht, womit. Nicht, dass wir irgendwie in Gefahren kommen.
Nein.
Bevor wir irgendwas Gehaltvolles machen, wie immer, ein Verbrauchertipp. Ich habe mich gefragt, also ich glaube, das war ein Fehler, ich muss dich fragen. Ich habe gelesen unter der Woche, dass die Preise für iPhones steigen auf $3,500. Hab daraufhin dann erstmal unser Konto geplündert und noch einen Kleinkredit aufgenommen und uns mal 10 gekauft von denen, die jetzt
damit wir die verkaufen können für mehr.
Ja, genau, damit wir uns dann irgendwie finanzieren, so vielleicht. Da ist ja alles alle. Aber dann habe ich gedacht, das war vielleicht auch, insgesamt ist das vielleicht ein Denkfehler, weil wenn die in den USA hergestellt werden, kosten sie $3,500, sagt CNN. Jetzt haben die Amerikaner ja noch 1,5 Millionen asylsuchende Smartphones, iPhones in die USA ausgeflogen, direkt vor Inkrafttreten der Zölle. Das ist ja schon mal gut. Aber ich habe dann so gedacht, da muss ich Matthias mal fragen, ob ich da nicht einen Denkfehler mache. Denn wenn die Amerikaner 145% Zoll erheben auf die chinesischen, in China hergestellten iPhones, das gilt ja nicht für Deutschland, oder?
Das heißt, wenn wir die aus China direkt importieren?
Ja.
Ja, daraus, ist ja ein Schlauchmann.
Ja, das war ja erstmal doof, weil ich ja erst reingefallen bin. Aber dann dachte ich, wenn wir jetzt in Hamburg oder Flensburg, gehe ich ja demnächst hin, wenn ich da jetzt eine Telefonzelle miete und einen Gewerbeschein bestelle und dann da 1,5 Millionen iPhones im Jahr herstelle, in der Telefonzelle, dann könnte ich die doch mit nur 20% Zoll in die USA exportieren, oder? Und importieren, würde ich sie ja nicht herstellen. Gehe ja gar nicht in der Telefonzelle, aber ich könnte die doch dann aus China importieren nach Deutschland.
Das ist dieses seriöse Gewerbe, wenn Leute gefragt wurden, was machst du eigentlich? Und die sagen dann Import, Export.
Ja.
Dann ist das sowas.
Ja, 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 genau. Import, Export, weil früher ist in Gewürzgurken. Ja, was heißt denn das? Die werden eingeführt. Ja, sowas hätte ich glatt gegessen. Aber das ist doch eine gute Geschäftsidee, oder?
Ja, brillant. Ja, und da sagt man alles, diese Zölle erschweren den internationalen Handel, die beflügeln ja die ökonomischen Interaktionen, oder?
Ja, das ist ja, deswegen mache ich das auch nur kurz
vorneweg.
Nein, guck mal, schau mal, das war ja auch mit den Sanktionen so, gegen gegen den Killer Putin.
Ja.
Seitdem geht ja das Gas dann nach Indien und von da auf ein LNG-Schiff und fährt dann zu uns. Und dann verfeuern wir indisches Gas.
Ja,
also zum dreifachen,
wir haben ein deutsche iPhone sowie das indische Gas.
Ja, aber zum dreifachen Preis natürlich. Das ist ja nicht so schlimm. Aber dass man sagt, die anderen, die nicht Freunde von Donald, die finden doch immer so irgendwelche Wege. Und auch unsere. Ich bin nicht sicher, es wird schon alles so sein, wie ich das jetzt lese. Aber ich hatte so das Gefühl, da ist noch Platz für Kreativität. Hm. Auch mit den iPhones.
Bring mich auf zwei Gedanken. Sollen wir die Gasspur weiterverfolgen oder die Rückführung der Produktion in die USA?
Was du möchtest.
Also erstmal mit dem ganzen indischen Gas. Hm. Haben wir eigentlich ausreichende LNG-Terminals?
Ja, das wollte
ich. Das ist ja halt meine große Sorge. Da kommen ja diese ganzen indischen Tankers mit dem Gas. Und das ist ja auch das große Versprechen. Wir werden gleich ausführlich darüber sprechen, dass die Energiepreise ja in Deutschland sinken werden durch einen höheren Gasimport, der auch günstiger ist. Aber sind wir dem überhaupt infrastrukturell gewachsen?
Das war die Kugel Eis, oder? Die du letztes
Mal. Ja, genau.
Ja. So viel teurer wird die Energie. Ja, kann ich dich beruhigen. Habe ich dann mutwillig recherchiert bei NDR und ARD, also aus soliden, validen Quellen, haben wir. Wir sind gut vorbereitet. Unsere LNG-Anlandeterminals stehen und laufen nicht, weil insbesondere Stade, was mir hier sehr am Herzen liegt, seit der Errichtung überhaupt noch nichts gemacht hat. Also ich will dich beruhigen, das ist einfach da. Das
wir
ist
haben
gut,
so Überkapazität.
Das ist, das ist ja einfach nice to have, wie man so in Deutsch sagt.
Natürlich.
Und man sagt, wir haben dieses Ding jetzt gebaut für so ein paar Milliarden und haben auch gleich für 10 Jahre ein LNG-Schiff geschartert, das aber nicht gebraucht wird, weil sich die, da muss ja auch noch eine Pipeline dran geflanscht werden an dieses Werk. So habe ich mir sagen lassen. Und da können sich jetzt irgendwie zwei Versorgungsdings nicht einiges lohnt sich auch nicht. Das Schiff kostet.
Das heißt, das LNG könnte bis zum Hafen kommen, aber würde dann nicht weitergeleitet
werden. Das soll man damit. Deswegen sagt man, gut, dieses Schiff haben wir nun mal jetzt geschartert, wie die Missunde-Fähre, du erinnerst dich, war ja auch so ein Erfolg. Also dieses Schiff kostet am Tag 200.000 Euro, hat noch nichts gemacht. Und jetzt hat man es aber auch, weil es ja einfach nur da so rumliegt, dann mal verlegt nach Skagen, wo es jetzt weiter so schippert für 200.000 am Tag. Aber
also da würde ich jetzt als Bundesrechnungshof sagen, eine sinnvollere Verwendung von Steuergeldern gibt es gar nicht als das.
Ja.
Da kriege ich, also ich glaube, wollen wir nicht ein B&B-LNG-Terminal auch noch bauen? Irgendwie vielleicht so etwas mehr im Landesinneren, zum Beispiel in Aachen.
Ja, ich einen guten Standort. Schöne Idee. Dann können wir vielleicht auch die Telefonzelle, in der ab jetzt alle Foxconn-iPhones hergestellt werden, auch nach Aachen verlegen.
Ja.
Und ich glaube, du könntest sogar dann sofort Bürgermeister werden. Was wir da an Gewerbesteuer lassen, Matthias.
Ja, aber ich glaube, das lassen wir uns auch versüßen. Also wir nehmen dann auch Fördermittel des Landes in Anspruch, so vielleicht mehrere Milliarden, so wie das damals der, war das nicht der Herr Musk, der da in Brandenburg?
Ja, ich meine, aber das kriegt man ja immer, wenn man solche guten Dinge macht. Also bin sicher, dass wir da größere Mengen der Billionen Sondervermögen für uns und Aachen klar machen können.
Ja.
Kümmerst du dich bis nächste Woche?
Ich mach das.
Finde ich lieb. Dankeschön. Ja. Du wolltest irgendwas sagen zur Wahl, oder? Nee, zwar nicht zur Wahl, die ist ja schon vorbei. Zur Koalition, wir haben endlich wieder einen Kanzler, alles wird gut. Unser letzter Kanzler.
Wir haben erstmal einen Koalitionsvertrag.
Doch, das heißt Koalition, ja.
Und heißt das?
Ja.
Der wurde ja auf Punkt und Komma erkämpft, glaube ich, von der CDU. Und wer war noch dabei? Die CSU, glaube ich, und die
und
SPD?
Die SPD,
die Grünen, die Linken und die FDP, glaube ich.
Na, ich dachte, die ersten drei, die du genannt hast, haben sich bemüht, den Grünen recht zu machen.
Ah ja. Also ich muss ganz sagen, bevor ich jetzt inhaltlich drauf eingehe, mich hat so eine Aufbruchstimmung ergriffen. Also so diese lastende, bleierne Schwere, die über Deutschland lag, dieses Gefühl, es geht nichts voran, die packen es nicht an, die benennen die Probleme nicht. Das ist jetzt wie weggeblasen. Mhm. Also du erinnerst dich vielleicht, dass ich so einen leichten Euphorieschub hatte, fälschlicherweise damals nach dem Sieg Trumps in den USA. Aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was ich gerade empfinde. Also einfach frische Köpfe, neue Konzepte, Problemlösungen, Programmatik, auch so eine Aufbruchstimmung, die sagt, Zukunft lohnt sich wieder und es macht wieder Spaß, in diesem Land zu leben, zu investieren, sich einzusetzen für diesen Staat, wie auch diese ausgestreckte Hand in Richtung Versöhnung der gesellschaftlichen Spaltung. Also all diese kleinen, auch weichen politischen Faktoren, die da mit angesprochen werden, die haben mich einfach umgehauen.
Ja, Das ist also, es geht förmlich ein Ruck durch uns.
Ja.
Von morgens bis abends.
Ja. Also bei mir ist es sogar ein Rucki-Zucki, wenn nicht sogar ein Rambo-Zambo, aber ich möchte nicht übertreiben.
Naja, dann müssen wir ein bisschen was aufheben für die blühenden Jahre, die jetzt auf uns zukommen. Ja, das merkt man auch überall, oder? Also diese.
Ja,
diese
guck mal, also ich meine, wenn du dir mal anguckst, die Natur allein jetzt, wie die
ja.
Bäume blühen und wie die Sonne scheint, also die ganze Stimmung hat sich komplett gewandelt, nur aufgrund dieses Koalitionsvertrages.
Mhm. Also du meinst, der Frühling wäre auch nicht gekommen, wenn die Ampel weiter regiert hätte.
Nein.
Ewiger Herbst.
Weil das war mir ja auch nicht so klar. Das hat ja, die Ampel hat ja diese Chemtrails gemacht, so diese Frühlingsblocker.
Chemtrails, das ist das mit dem Kamm, was der Kanzler vorher macht.
Genau.
Ja.
Der Frühlingsblocker, das sind so testosteronhemmende Produkte, die mit Flugzeugen und Fesselballons und Montgolfieren und von Otto Lilienthal damals schon abgeworfen wurden. Und du siehst direkt, es wird Frühling.
Fesselballons, ist das auch wieder 50 Shades of Grey?
Ja.
Gut, ja, okay, also die
Stimmung. Und das, du merkst direkt, die haben das ausgesetzt, diese ganzen Programme der Wettermanipulation und so, die lassen es Frühling werden. Und das ist auch ein politischer Frühling. Du erinnerst dich an den Prager Frühling.
Mhm. Ja, na, wir müssen uns ja keine Sorgen machen. Ich begrüße das ja auch alles. Es nörgeln wieder viele, wir ja nicht.
Das verstehe ich überhaupt nicht. Man muss denen doch auch mal eine Chance geben. Man muss auch mal vertrauen.
Ja, das tun viel zu wenige. Also wenn 70% sagen, sie misstrauen Merz und trauen ihm nichts zu und so, dass man sagt, meine Güte, das wird immer nur genörgelt, oder?
Ja.
In Deutschland, dabei ist doch alles, was wir jetzt wissen, was sie vorhaben, einfach nur tatsächlich eine Rucki-Zucki-Zeitenwende und sie ziehen doch jetzt endlich mal was Vernünftiges durch für die Menschen. Was wollen die denn jetzt da draußen? Wir müssen nicht viel darüber reden, aber dieses Durchgreifen von Fancy Naser gegen diesen, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Herr Brendels oder sowas. Das ist ja nun seit seinem Ruhm, ne? Also die 7 Monate auf Bewährung, da hat er noch Glück gehabt, dass er nicht vorbestraft war.
Ja, und er hat Glück gehabt, dass er das gegen Nancy Faeser gemacht hat und nicht gegen den neuen Innenminister, weil das ist ja auch einer der großen Gewinne, dass diese neue Regierung auch noch wehrhafter die Demokratie verteidigen wird, als es vorher der Fall war. Also ich glaube, so einen milden Richter wird der nicht nochmal finden.
Ja, genau, Glück gehabt. Und dann, dann gibt es da so ein bisschen Populismus.
Wollen wir uns das mal angucken? Ja. Ich habe jetzt hier das ist ja wie bei damals im Deutschunterricht hier, ich habe mir das mal ausgedruckt, hier wie so ein Poem gewissermaßen.
Das ist oh ja, das habe ich auch.
Ja, ich zitiere es, hier sind die Zeilen 3926 bis 3942, das ist wie in der Kirche, wir singen das Lied 345, Strophe 1 bis 3, Gesangbücher raus. So, ne?
Ja, okay.
Lies doch mal vor, weil es geht um unser Lieblingsthema, der Umgang mit Desinformation. Wir sind ja das Zentrum, das haben wir lange nicht mehr erwähnt, aber wir sind ja das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation, Demokratie, Meinungsvielfalt und Klimawandel. Mhm. Und insofern ist das natürlich uns aus der Seele gesprochen.
Ja, welchen Psalm soll ich denn vorlesen?
Im Psalm 3927.
Ich dachte 29, wenn ich wollte.
Mach mal.
Na, das ist doch viel zu lang.
Ein bisschen Kontext, weißt du, das ist schon mal, das müssen wir auch immer jetzt sagen. Es gibt ja Leute, die zitieren dann nur so einzelne Sätze, wir zitieren das Ganze.
Ja, dann mach du das doch, das ist doch viel zu lang.
Nein.
Ach komm, hier, das ist ja stundenlang.
Wir sind die ersten drei Sätze, komm, das wird doch möglich sein.
Ja, aber ja, entschuldige,
das ist doch journalistische Sorgfalt.
Ja, aber das fängt doch erst in 3929 an.
Nee, pass auf, dann fange ich mal an, weil das hat mich nämlich schon umgehauen. Ja, ich muss sagen, okay, da bin ich direkt dabei. Gezielte Einflussnahme auf Wahlen sowie inzwischen alltägliche Desinformation und Fake News sind ernste Bedrohungen für unsere Demokratie, ihre Institutionen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mhm. Was fällt dir da auf? Einflussnahme auf Wahlen.
Ja, gezielte Einflussnahme auf Wahlen. Das wäre ja so ein Plakat.
Das ist ja, also was wäre, ist denn unabsichtliche, ungezielte Einflussnahme auf Wahlen erlaubt? So, oh, ich habe aus Versehen was gesagt, das war gar nicht, um die Wahlen zu beeinflussen, ich habe es einfach nur so gemeint, also das, oder?
Ja, du hast recht, das habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Also gezielte Einflussnahme auf Wahlen wäre auch ein Plakat.
Das ist nämlich genau der Punkt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, aber da merkt man mal, wie man sich täuschen kann und wie in diesem ganzen Berliner Frühling auch so demokratische Illusionen wie Seifenblasen zerplatzen. Ich dachte immer, das ist das Wesen der Politik, Einflussnahme auf Wahlen durch die Verbreitung von Meinungen und Informationen zu nehmen. Mhm. Und das nicht irgendwie aus Versehen, sondern in der Absicht, diese Wahlen zu gewinnen, bestimmte Meinungen zu propagieren und den politischen Meinungsstreit auch zu forcieren.
Ja, das habe ich jetzt richtig verstanden. Das ist aber demnächst verboten, oder?
Wenn wir das ist demnächst verboten.
Weiter reingucken, weil die, das habe ich dich ja schon vorher mal gefragt, weil ich das nicht wusste. Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen ist durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt. Ja. Deshalb muss die staatsferne Medienaufsicht unter Wahrung der Meinungsfreiheit auf der Basis klarer gesetzlicher Vorgaben gegen Informationsmanipulation sowie Hess und Hatze vorgehen können. Hass und Hetze.
Hess und Hatze.
Ja, so heißt das. Da hast du mir was erklärt. Die bewusste Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen.
Ja. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Was ist eine Tatsachenbehauptung? Ich weiß das selber, weil ich früher, als ich noch eine Person des öffentlichen Lebens war und mich auch im Mainstream geäußert habe, einige Artikel in einschlägigen deutschlandweiten Tageszeitungen veröffentlicht habe und die waren auch damals schon brisant. Mhm. Und da wurde juristisch immer sehr darauf geachtet, dass man bestimmte Dinge, die man nicht belegen konnte, die man nur gemutmaßt hat, dass man die eben nicht als Tatsachenbehauptung formuliert, sondern als Meinungsäußerung oder als subjektive Einschätzung. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Mhm. Eine legitime Äußerung und keine Tatsachenbehauptung wäre, ich finde, Robert H. ist ein Schwachkopf.
Ja. Okay.
Wenn du jetzt allerdings sagst, Robert H. ist ein Schwachkopf, dann ist es die Behauptung einer Tatsache, die natürlich unzutreffend ist und deshalb auch zu Recht sanktioniert werden muss. Das heißt, wenn du verstehst du?
Ja, ich fange an, das zu verstehen. Also es wäre die falsche Tatsachenbehauptung wäre zum Beispiel, die Impfung ist sicher.
Genau.
Und dafür, wenn man das auch noch bewusst macht, also wenn man weiß, das ist Stuss, dann müsste man als, wer sowas sagt, ich habe unter der Woche diese Aufarbeitung geguckt mit Alena und Karl, habe ich nur am Rande erwähnt jetzt. Also wer sowas behauptet, das wäre eine falsche Tatsachenbehauptung und das wäre durch die Meinungsfreiheit nicht gedeckt, jetzt, zukünftig.
Genau.
Also was er früher durfte, dürfte er zukünftig nicht mehr.
Nee, das läuft dann nicht mehr unter Meinungsfreiheit, sondern unter Regierungsinformation.
Ach so, das ist was anderes. Ja, das gilt anderes. Das gilt jetzt nur für...
Also falsche Tatsachen als Regierungsinformation sind ja keine Meinungsäußerungen.
Ja, okay, alles klar.
Was mir dann so Freude bereitet, vielleicht kannst du mir da helfen, das ist diese staatsferne Medienaufsicht. Mhm. Sitzt die dann irgendwie in Riad oder in...
Also räumlich staatsfern.
In Nordkorea?
Ich meine, das ist, glaube ich, nicht gemeint. Ich glaube, es ist einfach, es geht nur darum, dass das eben, ne, wie ZDF und ARD unabhängig sind und staatsfern, auch das ist ja im Rundfunkstaatsvertrag schon geregelt, weißt du ja.
Ach so, weil es ja dann diese Rundfunkkredite gibt.
Da findet ja keine politische Einflussnahme statt, in den öffentlich-rechtlichen Sendern. Weil sie eben einen Auftrag haben, kann man im Rundfunkstaatsvertrag immer noch nachlesbar.
Es ist ein bisschen weniger spürbar geworden in letzter Zeit. Das eine ist, was man liest, das andere ist, was man fühlt. Die einen sagen halt so, die anderen sagen so.
Ja, aber das ist ja wie gefühlte Temperatur, also was du jetzt gerade beschreibst. Das ist ja nicht rational. Also es ist einfach so, die sind verpflichtet, für demokratisch für die Entscheidung überhaupt zu sorgen, dass der Bürger informiert ist. Über beide Seiten, das machen sie ja auch. Und das, was hier gemeint ist, ist jetzt mit staatsfern das Gleiche. So lese ich das jedenfalls. Also, dass man sagt, das sind einfach NGOs.
Die natürlich durch die Parteien entsprechend
nicht gefördert werden.
Also staatsfern, aber parteinah gewissermaßen.
Ich denke, also, vermutlich, ja. Nein, aber ist es also gemeint ist... staatsferne Medienaufsicht klingt ja so, als wäre es eine, vermutlich ist es eine Regierungs-NGO, so wie wir das kennen.
Ach ja.
Oder? Das machen die ja normalerweise auch so. Ich habe das jedenfalls mit Freude gelesen, wir wollen ja den Faden hier nicht verlieren. Also
Nein.
Auch die stringente Umsetzung des Digital Services Act, das war das Ding, was J.D. Vance kritisiert hat, das wollen wir jetzt umso dringender durchsetzen. Ein systemisches Versagen muss irgendwie Konsequenzen haben, wenn einzelne Mitglieder der europäischen Gemeinschaft da nicht mitmachen. Das ist schon richtig knackig, ne? Was wir da bekommen.
Ich sag ja, endlich.
Ja.
Weißt du, diese ganzen Willensbekundungen durch die Ampel, die sind jetzt Vergangenheit, jetzt werden mal hier Nägel mit Köpfen gemacht.
Ja. Ich las dann, wollen wir ergänzen nochmal, dass die Spielverderber aus der Schweiz, ich weiß gar nicht, ob du das auch gelesen hast, die wollen da ja gar nicht mitmachen. Wir haben, glaube ich, so, ich weiß nicht, ob es jemand kennt, es gibt so Dienste in der Schweiz, die heißen so Dreamer oder Proton. die in der Vergangenheit sich geweigert haben, ihre ganzen Daten offenzulegen. Das scheint auch gerade zu kippen. Die sind nämlich jetzt gerade wohl verpflichtet worden, auch rückwirkend, alles rauszurücken, was sie über uns wissen. Nicht, dass wir so Proton-Mail-Accounts hätten. Aber
weil die Schweiz sind ja, wir waren ja Gründungsmitglied der Europäischen Union und sind natürlich deshalb auch der von der Leyen gewissermaßen per Direktive unterstellt.
Ja, sehr bekannt.
Man muss ja sagen, Schweiz ist ja nach Nordkorea eines der undemokratischen Länder. Insofern ist es sehr naheliegend, dass das endlich jetzt passiert.
Ja, als NATO-Mitgründer sind natürlich auch.
Ja. Wir sprachen ja und immer ein heimlicher Hauptstadt des World Economic Forum durch Davos. Ne?
Ja, auch das, siehst du. Und,
die Zentrale, liebe Grüße in die Schweiz, das war nur Spaß.
Zentrale des Guten. Ich habe ein bisschen, wo sind wir denn jetzt gerade gelandet? Ich hatte
wir sind immer noch beim Koalitionsvertrag. Ja, ich hatte noch gesehen, dass man das...
Genau, okay, zur Ergänzung nur von dem, was wir kriegen. Ich hatte dir das ja auch gesagt. Ich bedauere sehr, dass das die Leipziger Allgemeine schrieb, dass als Schlagzeile das Abhörzentrum in Sachsen wird auch 2025 nicht fertig. Das finde ich traurig und skandalös und denke, wir sollten auch unsere Gewinne aus der Aachener Telefonzelle und so dann nach Sachsen schicken, damit das ein bisschen schneller geht. Was, beim Abhörzentrum?
Das Abhörzentrum, ja.
Nur weil du ein Stethoskop hast, ich glaube, das reicht
genau, genau. Gar nicht. Mach dich schon mal frei, der Doktor kommt gleich zum Abhören. Ja.
Das ist doch ein Land, in dem wir gerne leben, oder?
Sag mal,
ohne Scherz.
Wer möchte nicht von mir abgehört werden?
Nein, eben. Wenn ich sowas schon lese, also wenn in der Zeitung steht, unser Abhörzentrum wird nicht fertig, dann denke ich mal, wo sind wir denn jetzt gelandet? Das sollte es gar nicht geben. Na gut, das ist, Entschuldigung, kurz aus der Rolle gefallen. Ja, du wolltest noch Koalition.
Koalitionsvertrag, ja. Also eine gute Nachricht ist offensichtlich, wenn ich das richtig gehört habe, ich habe es im Autoradio gehört, bei den Öffentlich-Rechtlichen, dass es offensichtlich die Wehrpflicht nicht Bestandteil dieser neuen Koalition ist, sondern dass die nach wie vor auf Freiwilligkeit rechnen. Da bin ich erleichtert. Andererseits musste ich wieder ganz schlimme Dinge bei Norbert Häring lesen, dass es eine gewisse... Ja, wie soll man sagen? Wir sprachen bereits über die Partnerin von Herrn Klingbeil, du erinnerst dich, die ja in dieser Digital-Only-Initiative engagiert war. Und offensichtlich hat der Begriff, den ich von der Seite damals in unserer Sendung zitiert habe, jetzt auch den Weg in die offizielle Regierungssprache gefunden. Das heißt also, man möchte sozusagen die analoge Alternative nach und nach ausdünnen und digitale Identitäten, digitale Abläufe normalisieren oder auch.
Ja, man könnte auch von sehr vielen Pflichten, was das betrifft, sprechen.
Ja.
Ich habe eine ganze Reihe von Pflichten da zur Kenntnis genommen, die wir zu erfüllen haben demnächst. Bist
Nämlich?
Du auch dafür? Naja, was alles jetzt.
Aber ich bin auf jeden Fall dafür.
Ja, also wir müssen, im Grunde kann man es abkürzen von Patientenakte bis und zu unserer Sicherheit müssen wir einfach demnächst alle unsere Digital-ID auf dem Smartphone, sofern es noch welche gibt. Sonst natürlich bei mir sehr teuer, müssen wir das ständig mit uns führen. So,
was das ist Sven-Phone.
Ja, genau, das Sven-Phone aus Aachen.
Gibt es ja in der Printen-Edition.
Ja, genau. Können Sie selber was drauf printen. Kann man auch mit printen. Genau. Kann man auch mit printen. Nein, ich glaube, also das, es gibt ja auch ein bisschen Gemoser wieder vom Chaos Computer Club und anderen Spinnern gegen das, was sie da vorhaben. Ich weiß, wir sind dafür natürlich. Aber das, was wir schon länger sagen, du und ich, mit großer Begeisterung, ist halt, dass wir auf diese dringend erforderliche Totalüberwachung zusteuern. Oder? Und das ist im Grunde jetzt in diesen Koalitionsvereinbarungen doch auch alles schon drin steht, was man so gerne möchte. Zu unserer Sicherheit. Alles. Natürlich. Also für
Was ich auch noch Schönes entdeckt habe, weil ich denke, das ist ja einer der ermutigenden Punkte, die du da hast. Eine, die so ein bisschen mich nochmal an unsere Spieletipps vom letzten Mal erinnert. Dieses Monopoly-Spiel, wo man würfelt und immer nur auf Felder tritt, wo es teuer wird und man eigentlich nur die Hoffnung hat, entweder, dass das Brett umfliegt oder dass man ins Gefängnis kommt. Mhm. Der Merz möchte ja diese Heizungsthematik nochmal über einen neuen Hebel angehen. Er möchte, dass jede andere Form des Heizens, vor allem eine auf Gas- oder Ölbezogene Heizung, einfach unerschwinglich wird.
Ja. Ja, das ist doch mal die richtige erzieherische Maßnahme. Ich frage mich, warum?
Aber wer ist eigentlich die erziehende Instanz? Ich dachte immer, diese Preise sind marktabhängig.
Naja, wenn der Markt das nicht regelt, dann regelt das der März. Aber warum haben wir denn eigentlich...
Die unsichtbare Hand des März.
Ja, warum haben wir eigentlich nicht Habeck behalten? Wahrscheinlich eine ketzerische Frage, denn so viel Gemosel über den.
Ich traue dem nach. Der hatte doch so gewisse, so eine Kumpelart. Nein, ich traue nicht. Ich bin froh, dass wir das, der Aufbruch, der stand für den Winter. März steht für den Frühling.
Ja. Okay. Hast du noch mehr?
Jedenfalls viel, viel Schönes, aber vielleicht können wir das, also ich musste mich so ein bisschen zwingen, mich mit diesem Koalitionsvertrag überhaupt auseinanderzusetzen.
Hm.
Ging dir das auch so? Dass man einfach denkt, was soll's? Also.
So wie die meisten. Also wir sind ja auch lernfähig, denke ich, oder? Ich denke das oft und ich gucke mir das an und denke, na gut, das wollen 70% oder so. Also wir haben darüber kurz gesprochen. Es war ja klar vor der Wahl, dass wohl die CDU ihr Reformprogramm nicht alleine durchbekommt, also sie nicht die absolute Mehrheit bekommen, dann war doch auch jedem klar, dass sie wohl mit der SPD und vielleicht den Grünen regieren müssen. Oder? Und das mit diesem seltsamen noch
nicht. Ja, für eine Minderheitenregierung haben die einfach nicht genügend Behinderte in der Partei.
Ja, aber es ist ja keine Überraschung, also dass wir das jetzt kriegen, dass gleich die gleiche Politik wie vorher. Und dass man sagt, wir wählen jetzt den Wechsel und den Wandel. Ich erinnere mich ganz gut, dass es auch vorher immer viele GroKo und viele CDU gab. Oder? Die Älteren werden sich erinnern. Also, ja, ich nehme das zur Kenntnis. Ich lese das, denke, das ist alles falsch. Ups, das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir finden das alles toll und die da draußen finden das auch alles toll. Ich weiß noch nicht, warum.
Vielleicht, weiß nicht, wenn wir nur jetzt mit dem Bunten durchfährst, könnten wir eine Erklärung in einem KI-Orakel finden, das Herr Langemann aufgestellt hat. Das habe ich denke, das bildet einen Zusammenhang. Also es ist ja wirklich die Frage, warum tut sich nichts? Weil viele Leute könnten spüren, dass das, was jetzt momentan passiert, zwar der Demokratie, der Kultur, der Wirtschaft und der in jeder Hinsicht dem Staat hilft, aber möglicherweise zulasten der Bürger geht.
Ja, es würde mich wundern.
Und dann könnte man sagen, also wir werden möglicherweise Elemente unseres Reichtums einbüßen, wir werden einiges an unserer Freiheit aufgeben, wir werden vielleicht auch unser gewohntes Leben verändern und da könnte man ja sagen, Politik ist der Ort, an dem man kundgibt, dass man das vielleicht nicht möchte.
Mhm.
Und da wir ja zum Glück in einer Demokratie leben, gibt es ja viele Möglichkeiten der Leute, sich auch sichtbar zu machen mit ihren Interessen.
Aber meine Schlussfolgerung wäre, dass sie das eben möchten. Die möchten alle arm werden und in Krieg und geimpft und krank sein. Ist das falsch?
Das kann sein.
Das hat sowas von Fesselballon und Masochismus. Also wenn man andere hochbezahlt dafür, dass sie einen quälen, das machen wir ja mit unserer Politik und mit der Verwaltung, dann denke ich, ist ja auch zulässig, warum nicht? Man kann ja auch Masochist sein, warum denn nicht? Und wenn es den Verwaltern und Politikern Spaß macht, uns zu quälen und uns Spaß macht, gequält zu werden, habe ich ja gar kein Problem damit. Oder?
Also eine sadistisch-masochistische Dyade, die da entstanden ist?
Ja, so jedem Tierchen seinen Dingsbums. Und wenn 70% gequält werden möchten und bereit sind, dafür ihren ganzen Wohlstand aufzugeben, ja, da können wir
das. Ich dachte mir, das wäre das Stockholm-Syndrom, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so, dass es ein echtes Bedürfnis nach Leid ist.
Es scheint so, weil beim Stockholm-Syndrom, glaube ich, hat man ja nicht die Wahl. Ne? Also man verliebt sich dann in seinen Peiniger, weil man aber doch sich in Gefangenschaft befindet. Theoretisch mit noch bestehendem Wahlrecht. Ist es ja so, dass man auch sagen könnte, ich möchte diesen Entführer nicht mehr. Ich will jetzt mal nach Hause gehen. Nur das ist ja bei uns nicht gewählt worden.
Ja, ich glaube, die Entführung selber kann man durch die Wahl nicht aufheben. Man kann nur den Entführer austauschen durch einen anderen.
Und das ist Stockholm-Syndrom. Aber das ist doch nicht Demokratie.
Das ist Stockhausen-Syndrom.
Ja, aber das ist doch nicht unsere Demokratie hier.
Ich meine, ich habe das jetzt so einem...
Die Leute hätten doch auch die Tierschutzpartei wählen können. Oder zum Beispiel irgendwas ganz anderes. Ich verstehe nicht, warum mehr als 5% für die Einheitspartei zusammengekommen sind.
Es sei denn tatsächlich, man unterstellt, dass du recht hast. Die Leute möchten das.
Ja.
Und dann finde ich es auch in Ordnung. Dann bin ich aber auch wirklich hinreichend guter Demokrat und sage, wenn das eine Mehrheit will, dann füge ich mich als Minderheit.
Ja, das meine ich ja. Also das ist ja, wir sind doch Demokraten. Und wenn die anderen das aus freien Stücken und so wollen, dann So, und da schließt sich der Kreis zu dem, was du gerade aufgemacht hast, das KI-Fass, was Herr Langemann. Weil die Frage ist, ob die das wirklich wollen.
Oder ob man ihnen dabei geholfen hat, das
genau,
zu wollen.
Genau, ja. Und da fand ich,
Demokroaten?
Ja, so heißen die, genau. Und da finde ich, ist das, was Langemann ausgebuddelt hat, ich dachte erst, das wäre ein Scherz oder ein Fake, aber nachdem das ja durch viele KIs gelaufen ist, möchtest du das mal vorstellen?
Ich habe es auch wiederum ausgedruckt, aber ich weiß nicht, vielleicht gehen wir Punkt für Punkt durch, oder? Lassen wir uns ruhig ein bisschen Zeit.
Ja.
Also die Frage war, wenn ich der Teufel wäre und den Verstand der nächsten Generation zerstören wollte, würde ich nicht mit Gewalt kommen. Ich würde mich als Fortschritt tarnen, als Freiheit, als Mitgefühl. Und dann würde ich langsam systematisch und nahezu unsichtbar ihr Denken vergiften. Mhm. 10 Punkte. Darf ich auf einen kleinen Widerspruch hinweisen?
Ja, und du musst noch sagen, das hat die KI geantwortet. Ne?
Jetzt kommt die Antwort der KI, genau.
Ja, okay.
Die Punkte, die jetzt kommen, sind nicht wirklich überraschend. Es gab einige Analytiker, die das als Strategien des totalitären Regierens oder der Soft Governance bereits im Laufe des 20. Jahrhunderts analysiert haben. Insofern ist es ein seltsames Bedürfnis, sich jetzt zu vergewissern, dass die KI es auch sagt. Weil es natürlich ein teuflisches Element selber nochmal in den Rang einer Autorität erhebt, die das absegnet, was wir ohnehin wussten. Aber ich habe mich trotzdem gefreut, dass die KI das auch sagt. Ich wollte es nur vorweg schicken. Mhm. Dass wir also auch mit natürlicher Intelligenz möglicherweise ähnliche Beobachtungen gemacht haben. Mhm. Aber man kann ja sagen, die KI ist eine neutrale Instanz, die das vielleicht jetzt nicht aus einer Schwurbelecke heraus macht, sondern auf der Basis einer breiten Analyse der Wirklichkeitsdiskurse und so weiter. Also erster Punkt, Wahrheit relativieren. Ich würde Ihnen einreden, dass es keine Wahrheit gibt, dass jeder seine Wahrheit hat, dass Fakten verletzen und Gefühle wichtiger sind als Logik.
Mhm. Aber du wirst das jetzt nicht alles vorlesen, oder? Das gibt es auch bei Herrn Langemann. Oder möchtest du das
ausführen? Ach so, ich wollte das jetzt alles vorlesen.
Du wirst das alles vorlesen. Das ist
nein.
Herr Langemann nicht, alles vor.
Bitte?
Das liest ja auch der Langemann alles vor. Und das werden wir ja auch verlinken. Aber ich finde das gut, wenn du da mal nach der Einleitung eben, das sind natürlich genau die Punkte, bei denen wir auch sagen, da machen wir einen Haken dran.
Ich mache mal wenigstens die Überschrift.
Ja,
okay. Weil muss ja nicht jeder Langemann gucken, wir sind ja besser.
Ja, aber er hat es herausgebuddelt, also liebe Grüße.
Ja, das haben wir ihn hinreichend erwähnt.
Ja.
Identität verwirren, Mann, Frau, Kind und so weiter, Familie zersetzen, Verantwortung durch Opferrolle ersetzen, ablenken und betäuben, also Dauerbeschallung mit Social Media und so weiter, Geschichte umdeuten und auslöschen, Spiritualität lächerlich machen, Tugenden verspotten, Laster feiern, Sprache entleeren und sie vereinsamen lassen mitten in der Masse.
Ja. Alles
so. Alles Dinge, die wir kennen, oder?
Ja. So, das, von daher muss man ja auch sagen, das ist ein bisschen enttäuschend, dass die KI nur das aufführt, was wir ja eh gerade erleben. Oder? Fehlt da irgendwas in dem Repertoire, was wir jetzt noch nicht gesehen haben?
Bestimmt. Habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht. Aber
ja, aber im Großen und Ganzen ist doch das, was wir erleben.
Den
das
Raum des Politischen zerstören.
Ja. Genau, und da ist dann die Frage, ob wir nicht dann den Kreis tatsächlich schließen, ob die ganzen Masochisten das jetzt tatsächlich wollen oder ob sie schon unter dem Einfluss dieser teuflischen Zerrüttungsstrategie völlig falsche Entscheidungen treffen den ganzen Tag, die ihnen nämlich schaden.
Genau.
Das ist für mich.
Was sagst du zu der Teufelshypothese?
Welcher? Dass das der Teufel sich ausgedacht hat?
Weil das klingt für mich auch fast nach einer Entschuldigung, dass man sagt, die Menschen können ja nichts dafür, der Teufel hat sie verführt.
Mhm. Willst du ihnen jetzt eine Eigenverantwortung zuschreiben?
Ja, so meine Idee. Also wenn so eine KI das rauskriegt, dass das teuflische Sachen sind, dann könnten Menschen, die das entscheiden oder forcieren, ja das auch selber spüren.
Mhm.
Und sich dagegen entscheiden und andere politische Programme beschließen, die das Ganze korrigieren.
Aber kann man, wenn man unter einem solchen Dauerfeuer ist, wie diesem teuflischen Programm, das du da gerade vorgestellt hast, kann man dann noch was mit klarem Verstand entscheiden? Oder sind die einfach alle nur noch verängstigt und verwirrt?
Du kennst ja meine Vorliebe für den Philosophen Immanuel Kant, der ja in der Aufklärungsschrift die Aufklärung bestimmt hat als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und ich würde sagen, wer sich dem Ganzen ausliefert, ist selbst schuld. Und wer die Mündigkeit durch die Übernahme von Modellen, die einem politisch angeboten werden, ausschlägt, der wagt halt nicht, sich seines eigenen Verstandes ohne die Anleitung eines anderen zu bedienen. Und deshalb würde ich sagen, ist es den Menschen zumutbar, gerade in einer Demokratie diese Dinge eigenständig zu bedenken und ein Urteil zu fällen, das in politisches Handeln überführt wird. Peng.
Deswegen habe ich dich so gefragt, weil ich finde, es gibt, wenn man das sagt, das ist der Teufel oder irgendjemand, der diese Mechanismen einsetzt. Netter Versuch, Teufel. Aber ich habe ja mein Gehirn, mein Herz, mein Verstand und meinen Anstand. Du kannst mich mal. Weil ich überprüfe ja erst recht. Und das ist ja die Pflicht, den er für jeden, der nicht 18 Stunden am Tag in der Salzmine schuftet, eben genau das zu tun, was Kant formuliert hat. Das ist doch kein bisschen Entschuldigung. Warum benutzen die Leute ihr Gehirn und ihr Herz nicht?
Genau. Präzedenzfall. Damals, als der Teufel im Paradies Eva den Apfel bot, hat sie gesagt, nein, ich hätte lieber ein Moncherie. Ich mag die Piemont-Kirschen einfach lieber.
Ja. Aber du weißt, nochmal, ich will da mal...
Ich weiß genau, was du meinst.
Rumhauen, weil immer wenn ich die da draußen kritisiere, die wenigen, die uns noch zuhören, dann kriege ich natürlich auch reichlich Feuer, dass ja keiner was dafür kann, weil das ist ja alles auch so schwer zu verstehen und man muss dann ja auch, man hat ja auch so viel Angst und so viel Sorge und ich sitze immer davor und denke, das ist doch nicht euer Ernst.
Ich glaube, das hat nochmal was zu tun mit dem, was in den einzelnen Teilen Deutschlands passiert ist. Ich glaube, dass die Menschen in Ostdeutschland das sehr viel genauer sehen und das Glück hatten, durch die Erfahrung einer expliziten Diktatur ein Medienkompetenztraining zu haben, das ein Misstrauen gegen das, was in den Medien erschienen ist und auch eine Art politische Urteilskraft erworben haben, dadurch, dass sie den Politikern misstraut haben und sich ihr eigenes Urteil bilden mussten. Wir waren durch die demokratischen Verhältnisse verwöhnt und sind in ein Misstrauen, sind in ein Vertrauen in Medien und Politiker eingewöhnt worden, dass wir jetzt aufrechterhalten und deshalb denken, dass wir auf unsere aufklärerische Pflicht verzichten dürfen im Westen. Wäre erstmal ein Ansatz. Also auch der setzt natürlich wieder Sozialisationsbedingungen voraus.
Das verstehe ich, aber trotzdem, wenn man selbst wenn man so verwöhnt ist wie wir und nicht Englisch kann im Westen und auch nicht so viel Interesse hat und sehr abgelenkt ist, dann ist es doch inzwischen, weil die Einschläge so schnell näher kommen, wundere ich mich trotzdem, dass da nichts passiert. Also, dass wir weiter stur auf diesem Kurs bleiben. Es werden also von Kriminalität, Krieg und Krankheit werden so über uns ausgeschüttet und dann werden Katastrophen als Lösungen präsentiert. Und es scheint niemanden zu irritieren. Also wenn man sagt, das kostet euch, wenn ihr Glück habt, nur euer Haus und euren Wohlstand und wenn ihr Pech habt, euer Leben. Aber es scheint niemanden zu stören. Also jedenfalls nicht so, dass man sagt, dann wählen sie nicht mehr zu 70% die Regenbogen-SED. Das tun sie ja.
Ja, ich meine, so radikale Konsequenzen muss man ja nicht sehen. Nur weil sie jetzt politisch nicht deinem Willen nachkommen, sondern sich ihr eigenes Urteil bilden, heißt es ja nicht, dass es sie nicht stört. Die finden halt andere Wege, das auszudrücken.
Wie denn?
Ja, die sagen Mist, das ist aber doof, oder der Merz ist. Ja. Das ist mir nämlich aufgefallen. Also das ist ja nicht so, dass wir die Einzigen werden, die diesen Koalitionsvertrag mit ein bisschen Freude. Kritik versehen. Auch die Öffentlich-Rechtlichen haben ja eingedroscht auf den Koalitionsvertrag.
Ach, weil nicht scharf genug, oder?
Nee, also als Kernthema wurde ja in den Öffentlich-Rechtlichen, ob das Deutschland-Ticket weitergeführt wird. Ganz und daran hängt tatsächlich die Demokratie und das Verhältnis zum Osten und auch der gesellschaftliche Zusammenhalt und all diese Punkte.
Okay.
Nein, was soll ich denn jetzt sagen? Nein, also sollen wir den Glauben an die Menschheit verlieren? Nein, oder sollen wir sagen?
Ich will mich da einfach gern auch weiterhin zurückhalten. Ich habe so den Eindruck mit diesem ganzen Teufelsplan und allem, was wir erleben. Es ist ja nicht so schwer zu sehen, und das sind auch keine Verschwörungstheorien, sondern Fakten. Wir haben möglicherweise ein Verteilungsproblem. Ja? Also seit wir 2020 abgebogen sind, ist das Vermögen derer, die schon ein bisschen was haben, irgendwie um ein Vielfaches gestiegen. Das von uns, die wir nichts hatten, ist noch ein bisschen kleiner geworden. Das kann man ja schlecht leugnen. Also dass man sagt, ich sehe mir die.
Aber es kommt auf die Bewertung an. Also ich meine, so, wenn so Menschen wie der Uğur zum Beispiel.
Ja, der Uğur.
Im selbstlosen Einsatz die Menschheit retten vor einer menschheitsbedrohlichen Pandemie. Was spricht denn dagegen, wenn die mit ein paar Milliarden aus der Sache rausgehen?
Genau, dagegen spricht.
Wenn solche Firmen wie Rheinmetall zum Beispiel in unsicheren Zeiten unsere abendländischen Werte verteidigen auf dem Schlachtfeld, wo wir als Pazifisten zu fein sind, uns die Finger schmutzig zu machen. Was ist dagegen einzuwenden, wenn die ein bisschen was daran verdienen?
Gar nichts. Wenn man aber auf der anderen Seite dann sagt, wenn wir auf die ganze Welt gucken und sagen,
ja,
dieses 1% besitzt mehr Vermögen als das und die unteren 95%. Ja, das ist so 300 Menschen.
Dieser Oxfam-Scheiß jetzt wieder.
Wie dieser Oxfam-Scheiß, genau. 300 Menschen auf dieser Welt kontrollieren sozusagen den ganzen Planeten, also sämtliche Konzerne, und werden kontrolliert von ein paar wohlmeinenden Milliardären und von den Anlagefirmen von BlackRock, Vanguard und State Street, wie sie heißen. So. Ich weiß nicht, warum das allen so am Arsch vorbeigeht. Mir geht es nicht am Arsch vorbei. Ich finde das falsch. Ich weiß, Oxfam-Scheiß, so sozialistischer Dreck oder so. Ich weiß schon, Matthias. Ich bin nur, man muss es doch zur Kenntnis nehmen.
Ich kann es dir genau sagen, warum. Also am Arsch geht es mir auch vorbei, aber mir geht es nicht am Genital vorbei.
Ja.
Weil da verteidige ich meine Selbstbestimmungsrechte, indem ich mich jetzt zum Beispiel sexuell selbst bestimme. Und all diese Akteure tangieren mich ja in diesem Bereich nicht. Das heißt, die wesentlichen Existenzfragen haben ja nichts mit der Verteilung von Gütern oder Macht zu tun, sondern mit der Möglichkeit, seine eigenen Genitalien mit den Begriffen belegen zu dürfen, die man möchte.
Das ist einfach nicht möglich, mit dir ein ernsthaftes Gespräch zu führen. Das ist auch gut so. Ja, okay. Also solange das gegeben ist, dass du irgendwie die Uhrzeit und die Jahreszeit und Sommer- oder Winterzeit und dein Geschlecht morgens frei wählen kannst, ist dir das egal?
Nee, ist mir das nicht egal, sondern dann sehe ich das als notwendige Voraussetzung für diese Freiheit. Das ist eine Güterabwägung, ein Preis, den ich gerne entrichte, weil ich natürlich unglaubliche Freiheitszuwächse durch diese Politik in einer liberalen, zivilgesellschaftlichen Demokratie erringen kann und errungen habe. Und die möchte ich auch verteidigen. Und da schicke ich auch meine Kinder für den Krieg.
Okay.
Da lasse ich mich auch 10-mal für impfen, damit das bleibt.
Okay, also gut, das verstehe ich dann wiederum. Also wenn du jetzt als aufgeklärter Kant-Leser und Kenner sagst, es ist mir alles bewusst, aber das möchte ich ja auch so.
Genau.
Okay, dann.
Ich weiß auch, dass das nötig ist. Ich meine, sonst würde doch längst die Partei der Linken, das war doch eigentlich die Partei, die sich immer für die Armen eingesetzt hat, oder? Die würde doch sonst was dagegen unternehmen. Und auch die SPD, die hat ja einfach mal die Rechte der Arbeiter und Arbeitnehmer im Blick, oder?
Ja, du hast völlig recht. Also wenn da an dem, was ich sage, irgendetwas dran wäre, dann würde natürlich irgendjemand, außer der Liste Wagenknecht oder wie die heißen, würde irgendjemand sagen, wir müssen an die Verteilung mal ran. Du hast recht, ich korrigiere mich. Das ist so, wie du sagst, wir wollen das so. Das kann man auch noch ein bisschen
weiter.
Und
das ist auch das Richtige.
Ja, na gut. Dann lassen wir es dabei. Ich gebe mich geschlagen. Ich fange jetzt heute auch nicht die angekündigte Diskussion über das bedingungslose Grundeinkommen mit dir an.
Warum
weil das ist ja die gleiche Kerbe wie die eben. Und den Zahn hast du mir ja schon wirksam gezogen.
Das war doch nur die Kunstfigur.
Davon erhole ich mich
nicht. Ich kann doch nichts dafür.
Na gut, dann
sag mir, warum du für dieses besinnungslose Grundeinkommen
bist. Bin ich ja eigentlich nicht, aber lass uns das mal in Klammern mitsprechen. Du hast ja direkt gesagt, du bist dagegen. Das finde ich immer so schön bei dir in Vorgesprächen, wenn ich irgendwas sage, was ich so ein Kind, das eine Idee hat. Hier finde ich gut, nee, finde ich scheiße. Das ist immer der gleiche Dialog.
Du darfst doch dazu sagen, dass ich hier auch gar kein Argument hatte, sondern
Nein.
einfach nur so scheiße fand.
Ja, aber das sind, aufgrund deiner natürlichen Autorität reicht das ja auch. Das ist so, ich fühle mich da jedes
Guck mal
zurück.
Mal, ich habe was gemalt
genau.
für dich.
Ich fühle mich
scheiße aus.
An meine Kindheit.
Schmeiß das
egal,
weg.
Egal, ich möchte Schrittsteller
werden. Apropos, wie lange muss man eigentlich Kinderbilder aufheben, bevor man sie wegschmeißt, wenn man sie scheiße findet, ohne dass man die kindliche Seele zerstört?
8 Sekunden.
Also. Ja gut, hätte ich vielleicht auch ein bisschen warten sollen, bis ich gesagt habe, dass ich das doof finde.
Aber deine Kinder sind auch gar nicht mehr so klein. bin mir mal
sicher. Auch nicht.
So, wo waren wir? Ach so,
besinnungsloses Grundeinkommen.
Ja, also prinzipiell bin ich zwar auch dagegen, weil ich eher dafür bin, dass alles umsonst sein sollte, aber das wollen wir jetzt gar nicht diskutieren.
Ich bin eher dafür, dass die Leute arbeiten und nicht davon leben können.
Dafür bist du? Das haben wir doch.
Ja, also, ja eben.
Da ist es wieder. Okay. Warum bist du dagegen? Also nochmal, weil du willst, dass die Leute schon arbeiten und nicht genug Geld haben. Also
das genau. Ist
dann, okay, ja. Ich habe nur, und deswegen will ich es mitgesprochen haben, obwohl ich mir gerade das Gehirn schwurbelt von deinen...
Von dem Blödsinn,
den du redest. Ich fand es ganz schön, nicht als Verschwörungstheorie, sondern dass tatsächlich die Öffentlich-Rechtlichen mal darauf hingewiesen haben, dass es eine crowdfinanzierte Studie gab, was also nicht der Staat mit seinen NGOs veranlasst hat, sondern tatsächlich so einfache Menschen wie du und ich, immer zusammengelegt und eine weitere Studie gemacht zum besinnungslosen Grundeinkommen. Ein Pilotversuch ohne Flugzeuge, dass man einfach gesagt hat, lass uns das doch mal machen, 1200 Euro im Monat und mal schauen, ob die Leute sich dann tatsächlich alle in die Sonne legen und sich betrinken und nutzlos sind. Das ist natürlich das, was Rutger Brechmann schon in einem seiner Bücher ausführlich beschrieben hat, hundertfach belegt. Das Gegenteil passiert, also die Leute nehmen ihr Leben in die Hand. Sie legen dann sogar was von dem Geld zurück, um sich dann mit irgendeiner Idee selbstständig machen zu können. Nur ganz wenige setzen sich dann vor die Playstation und daddeln den ganzen Tag FIFA. Die meisten stellen was an im Sinne von, das macht mir Freude, damit verdiene ich jetzt meinen Lebensunterhalt. Der entscheidende Punkt ist aber für mich der, dass den Menschen die Angst genommen ist. Und das ist ja auch das Argument für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Wenn man sagt, du musst dir keine Sorgen machen. Du wirst jetzt irgendwie nicht unter einer Brücke landen und verhungern. Ja, wir sorgen dafür, dass du leben kannst. Das ist der einzige entscheidende Punkt. Und deswegen habe ich nur dran gedacht.
Wie willst du damit sowas wie eine lupenreine Demokratie aufrechterhalten, wenn die Leute keine Existenzängste mehr haben?
Gute Frage. Und wie will man dann vor allem auch irgendwie es durchhalten, dass man die Leute zu Gott weiß was zwingen kann? Da hast du natürlich recht.
Also, und diese 1200 Euro, denn meine, da gibt es bestimmt auch jemanden, der sagt, okay, dafür kaufe ich mir eine Kugel Eis und dann sind die weg.
Naja gut, bei den Inflationsraten schon. Du weißt aber, worauf ich hinaus will. Der Hinweis ist schon nochmal wichtig, finde ich. Man kann das bestimmt auch noch besser machen. Ich halte auch das bedingungslose Grundeinkommen für eine Falle, weil man die Preise ja immer so erhöhen kann, genau, dass die Leute sagen, ja, jetzt kostet das Gas und die Kugel Eis kostet 1200, das Gas kostet mich 6000, da muss man wieder viel Schulden machen. Deswegen habe ich eingangs gesagt, wir müssen das eigentlich noch ein bisschen anders machen, sodass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Das meinte ich mit geschenkt und umsonst, Dach über dem Kopf und Heizung und so weiter, ohne dass man Furcht haben muss. Auf dem Weg dahin wäre aber das bedingungslose Grundeinkommen sicherlich nicht verkehrt. Was ist für die Psyche gut und es würde für demokratisch angstfreie Verhältnisse sorgen. Und genau deshalb machen wir das ja nicht.
Genau. War gut, dass du noch die Kurve gekriegt hast.
Ja,
sonst hätte ich am Ende fast noch gesagt, du hättest mich überzeugt. Aber
nee. Also das ist ja, wir wissen schon, warum wir das schön sein lassen. Gut, wir wollen ja noch mal kurz drüber gesprochen haben. Auf gar keinen Fall machen. Nicht, dass die Leute hier keine Angst haben. So, Krieg, ne? Hier steht noch Krieg auf meinem Zettel. Du hast gesagt, es gibt keinen Krieg. Darüber sprechen wir jetzt auch noch. Wenn du magst. Oder wolltest du was anderes sprechen?
Fällt mir nicht allzu viel ein. Sonst lass uns kurz über Krieg sprechen und dann noch über den ethischen Rigorismus.
Oh ja, oder auch nur über den. Bei Krieg, das hat bei mir so gesessen, weil du hast im Vorgespräch gesagt, es gibt keinen Krieg.
Nö.
Und da habe ich dann zum ersten Mal wieder ruhig geschlafen seit Tagen. Warum gibt es denn keinen Krieg? Muss doch.
Naja, den Krieg gibt es ja genauso wie Corona oder die Gefahr von rechts.
Einfach nur, um mir irgendwas zu verkaufen, um mal so einen Panzer in den Arm zu drücken.
Genau.
Ja.
Na, also die Kriegsangst ist ja völlig ausreichend.
Ja, das denke ich, aber wenn man diese ganzen Waffen anschafft, meinst du nicht, dass man sie auch benutzen sollte? Also die
wenn man Masken anschafft oder Impfstoffe, heißt es ja auch nicht, dass man sie benutzen sollte.
Ach, wir schmeißen die ganzen Panzerhaubitzen dann wieder weg, wenn die irgendwie ablaufen.
Ja.
Okay.
Also die Mindesthaltbarkeitszeit von so einem Panzer ist ja auch relativ kurz. So 40, 50 Jahre und dann ist er ja nicht mehr modern.
Mhm. Also wir machen auch dieses mit freiwilliger Wehrpflicht nur so, dass die jungen Leute von der Straße sind. Also dass sie irgendwie was fürs BIP tun, müssen ja auch versorgt werden mit Brötchen und Benzin oder so. Ah, okay. Und fangen doch keinen Krieg an. Dann bringst mich so ein bisschen. Na, du bringst mich, weißt du ja, ich habe ja eine Freundin, die wohnt in Wiesbaden, die wollte ich dann noch weglotsen. Dann gehe ich jetzt aus Hamburg weg wegen Red Storm Bravo, so heißt die Übung, wo wir ja dann schon mal üben, wie man die Truppen nach.
Ist ja so ein Verteilerkreuz Hamburg, ne?
Ja, deswegen möchte ich da ja mit. Deswegen habe ich ja gesagt, die Telefonzelle für die iPhones lieber in Aachen. Nicht, dass die dann nachher noch getroffen wird.
Aber warum denn Wiesbaden? Also ich kenne jetzt kaum einen friedlichen Ort als Wiesbaden. Warum muss ich denn da jetzt?
Ja, das ist so eine Dependance der Amerikaner, die dann von dort aus Russland beschießen. Das hat sich doch gerade rumgesprochen.
Ach Mensch.
Die New York Times wieder unerhört absichtlich Sachen geleakt. Ja, so, mach mal du dein Thema. Das Krieg machen wir irgendwann mal. Das macht ja auch schlechte Laune. Ich will einen Porsche.
Du hast mir erzählt, dass ich meine Budapester nass machen muss.
Ich hoffe nicht. Ja, doch. Ach so, ja, dann machen wir schon den Buchtipp.
Ne? Meine Oxfords habe ich ja nicht. Ich habe ja nur Budapester.
Mhm. Ja, weil du bist ja gegen England und für Orban, oder?
Ja.
Ich halte das mal hoch. Wir sind schon im Teil nach dem Abspann, ne? Oder? Wir reden
weiß ich nicht.
Wir reden über Peter Singer, ist das richtig? Über Peter Singer.
Ist übrigens nicht der Schweizer ESC-Teilnehmer, sondern ein...
Sondern ein umstrittener Philosoph. Dieses kleine Büchlein.
Philosoph, genau.
Philosoph in Anführungsstrichen. Okay, also, ich habe... der Burchard und ich... Ich habe in meiner kindlichen Naivität gesagt, das sollte man mal wieder lesen und durchdenken. Und es gehört auch gar nicht in die Zeit. Du hast mir das schön zerlegt. Ich will den Singer nur mal seine... das Buch heißt Hunger, Wohlstand und Moral. So, da wir gerade wieder viele Kinder verhungern lassen in unserem Zollstreit, will ich mal zumindest den Kerngedanken von Singer, den ich bestechend finde und du nicht, den will ich zumindest mal versuchen, auf den Punkt zu bringen. Und du hilfst mir, wenn ich das vermassle. Also das Bild, das Singer gewählt hat, war, wenn du, Matthias, am Dorfteich vorbeigehst, der irgendwie 40 Zentimeter tief ist und da ertrinkt gerade ein Baby.
Und ich habe meine Budapester
an. Du hast deine Budapester an, genau. Dann würdest du doch wohl in diesen Teich hineinsteigen mit deinen Budapestern. Moment, und das Leben dieses Kindes retten.
Niemals.
Moment. So, und du kommst da gleich hin zum Rigorismus und sagst Singer natürlich.
Ich würde schon, kurz auch nochmal, ich würde niemals mit meinen Budapestern einsteigen, sondern ich würde die vorher ausziehen.
Na gut, okay, aber dann hast du ja immer noch diese teuren Hosen an. Der Zusatz von Singer dazu ist natürlich, dass man sagt, das gilt natürlich für jedes Kind auf dieser Welt und deine Budapester und teuren Hosen, nicht nur das im Dorfteich. Und das heißt, wir sind in der Pflicht, jedes dieser ertrinkenden Kinder zu retten. So, das ist hoffentlich gut zusammengefasst.
Du hast noch ein Zwischenargument beim letzten Mal gebracht. Das heißt, wenn ich das eine Kind rette, gibt es kein Argument, nicht alle Kinder zu retten.
Ja. Ja, lass uns mal, es ist ein bisschen komplexer natürlich. Wir kürzen jetzt hier, aber es ist ja wichtig, dass du jetzt mal sagst, warum du deine Budapester zwar ausziehen. Nee, du wirst das Kind gar nicht retten, oder?
Doch. Ich will die Budapester ausziehen, das Kind retten und danach alle anderen Kinder krepieren lassen.
Gut, das ich empfehle doch allen trotzdem, das hier sich anzuhören jetzt. Warum das denn? Und das Buch trotzdem mal zu lesen und auch die Debatten. Es gibt ein schönes Nachwort in diesem günstigen Reklambändchen.
Also ich würde erstmal fragen, warum denn nur alle Kinder retten, warum da nicht alle Alten der Welt?
Mhm.
Ja, dann würde ich fragen, warum denn nur alle Menschen und nicht alle Tiere?
Ja.
Und warum alle Tiere und nicht alle Pflanzen?
Mhm.
Was ist mit den Mineralien? Auch die werden ja brutal zerstört.
Mhm. Ja.
Was ist mit den ethischen Ereignissen im Weltraum? Und zu all dem sagst du ja, wenn du das Kind rettest, oder?
Dazu auch die seltenen Mineralien im Weltall zu retten?
Ja.
Weil ich, na, ich würde das ja nicht gleich...
Das ist ja eine Entgrenzung, die du da vornimmst. Oder die Singer dann vornimmt, indem er sagt, es gibt eine ethische Gleichgültigkeit zwischen dem Nahphänomen und dem Fernphänomen, zwischen dem Einzelnen und dem Universellen. Es wird ja komplett entgrenzt.
Wer war die Dame in der Geschichte, die gesagt hat, das ist die Unbarmherzigkeit des Spießers, dass man sagt, man kann ja nicht allen helfen und dann helfe ich keinem. Aber gut.
Ja, das ist ja nicht die Konsequenz. Also wenn ich es mal systematisch angehen darf.
Ja, ich bitte darum.
Ist da natürlich eine große Provokation enthalten, die Singer überführt in einen ethischen Rigorismus, der letztendlich die Überforderung zum Strukturprinzip des guten Handelns macht. Jeder, der sich überhaupt nur auf die Idee des Guten einlässt, krepiert an Überforderung. Oder?
Das ist das Argument gegen Singer, ist mir bekannt. Ja, aber ist das so?
Ich mach mal weiter.
Ja, ja. Mach du mal erstmal, bevor ich entkräfte. Ja, mach du mal.
Ja, oder willst du entkräften?
Nee.
Ich würde sagen, hier geht es ja um die Frage des freien Willens, den du ja bestreitest, den ich ja nach wie vor versuche aufrechtzuerhalten. Und dieser freie Willen hat einen Spielraum zwischen Entscheidungen. Und dieser Spielraum, der wird reguliert durch Anforderungen des Sollens. Du sollst jedes Wesen in Not retten, wäre so ein Imperativ, der daraus folgt, oder?
Ja, erstmal nur jedes Kind, das zu sterben droht. Also,
du würdest es auf die Kinder beschränken. Also, das ist natürlich sehr, sehr zynisch gegenüber den Alten.
Ja, nö, was heißt zynisch? Das ist Singer. Also, ich würde.
Ja, aber Singer ist dann zynisch.
Weil er das Leben eines Kindes über das eines 87-Jährigen stellt. Ja,
genau.
Kann man so sehen. Aber das Beispiel.
Was ich halt sagen möchte, wenn du einmal anfängst mit der Entgrenzung, musst du noch weitermachen. Lass mich weitermachen. Also wenn ich gesagt habe, es gibt einen freien Willen und dieser freie Willen sieht sich einem Sollensatz gegenüber, dann ist das Sollen ja interessanterweise jetzt hier bezogen auf das Wollen und versucht das zur Deckung zu bringen. Ich will das, was ich soll. Ich will alle Kinder retten, weil ich soll alle Kinder retten. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Komponente neben dem Wollen und dem Sollen, nämlich das Können. Ich kann nicht alle Kinder retten. Und wenn das Sollen das Können übersteigt, ist es eine Überforderung. Die eben den freien Menschen unter die Wucht eines ethischen Imperativs stellt, der ihn zerbrechen lässt.
Konsequenz? Man macht dann lieber gar
Konsequenz
nichts.
Konsequenz wäre den Abgleich des Könnens mit dem Sollen und die Beschränkung auf das Können. Und das Können, das, ich glaube, das ist natürlich bei weitem nicht ausgeschöpft und das könnte der Sinn von Singer sein, dass er sagt, wir wollen weniger als wir können. Dem würde ich auch nachgehen. Aber ich finde, die Perspektive, und wenn ich das verlässt jetzt den ethischen Diskurs und bringt es einen politischen Diskurs, ich finde es ganz bemerkenswert, dass die ethischen Pflichten demokratisiert werden und die Urheber ethischer Probleme sehr elitär sind. Das heißt, da gibt es ein paar Menschen, die Kinder verrecken lassen durch ökonomische Entscheidungen. Und da gibt es ein paar überforderte Gute, eine Menge überforderter Gute, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, das zu tun, aber ein schlechtes Gewissen eingeredet bekommen von der Macht. Und das stinkt mir.
Gut, ich muss mal versuchen, an verschiedenen Stellen einzuhaken. Ja. Wollen, sollen, können. Also das, was ich soll ich wollen? Nee, was hast du gesagt? Nochmal immer den ersten Teil.
Das, was ich soll, muss ich auch können.
Ja, gut. Du kannst natürlich nicht als Einzel, du kannst nur das Kind in dem Teich retten. So können
genau.
Wir uns drauf einigen.
Das mache ich auch. Und wenn ich das nicht tue, kriege ich zu Recht auf die Presse.
Ja, das machen ja die meisten nicht. Und zwar genau aus der Abwägung, die du ja gemacht hast. Dass du sagst, da müsste ich ja auch die ganzen Kiesel und so weiter retten. Dann lasse ich mal lieber das Kind auch ertrinken.
Nee, das gilt nicht. Das würde ich nicht zulassen.
Nein, man muss auch dann diese Überforderung, das ist natürlich ein Gegenargument der Singer-Gegner. Da bist du ja nicht der Einzige. Die sagen, das kann man ja gar nicht schaffen. Daran zerbricht man. Man muss dann aber ja auch das Ganze sehen und sagen, wir brauchen, glaube ich, nur weiterhin 45 bis 60 Milliarden viel Geld im Jahr. Mal guck dir mal unser Billionenpaket an, um alle Kinder dieser Welt vom Verhungern zu retten. So. Das sind ja banale Zahlen. Die kriegen wir aber nicht mehr zusammen, weil wir alle an diesem Teich vorbeispazieren. Das Interesse der Deutschen, glaube ich, Spendenbereitschaft bei 0,01% vom Brutto oder so liegt. Können auch 0,14 sein. Also alle sich eigentlich auf dieses Argument rausreden und sagen, ja, das kann ich doch alleine gar nicht ändern. Das war ja auch der Grund, weshalb Singer dieses provokative Bild dann mal in die Welt gesetzt hat. Er hat ja noch ein bisschen mehr darüber geschrieben und die Forderung natürlich aufgestellt, wir sollten doch bitte wenigstens 10% unseres Brutto alle abgeben, dann wären ja die Probleme in der Welt alle gelöst. Das ist ja nichts, was man nicht kann. Das ist nur ein.
Ja, aber ist das nicht schon bescheuert? Ich meine, du hast gerade beschrieben die Oxfam-Zahlen. Ja, da gibt es ein paar Menschen, die sich auf Kosten der Menschheit bereichern und die Enteigneten sollen jetzt noch 10% ihres Bruttoeinkommens aufwenden dafür, dass die Kinder, die von den ausbeuterischen Eliten zu Schanden getrieben werden, gerettet werden. Also ist das nicht das meinte ich mit der Demokratisierung des Schuldgefühls und der Elitisierung des Verbrechens.
Du hast recht, aber es enthebt uns ja trotzdem nicht der Pflicht, also meine bescheidene Ansicht, also nicht nur dieses Kind zu retten, sondern die 10% abzugeben und gleichzeitig zu sagen, ja, ich hole mir dann auch noch Bills Trilliarden und sorge für eine bessere Welt. Aber nochmal, das ist ja alles immer ein Argument zu sagen, nee, dann mache ich lieber nichts. Da sollen erstmal die anderen, die Reichen sollen erstmal. Ja. Bill soll erstmal sein Geld abgeben.
Nee, ich würde das aus von der ethischen, also erstmal in ethischer Hinsicht, was mich an Singer nervt, ist, dass er das als Rigorismus durchzieht. Ich würde das als Tragik beschreiben. Ich würde das selbst der gutwillende und gutmeinende scheitern muss und das nicht aufgrund seines Unwillens, sondern aufgrund seiner tragischen Existenz. Wir werden niemals in einer schuldfreien Welt leben. Und werden insofern immer tragisch existieren. Es ist schon mal wichtig, dass ich das sozusagen anerkenne, aber ich würde das Problem verlagern in die politische Sphäre und tatsächlich dann, und das ist doch das, was wir machen. Indem wir gesellschaftliche Verhältnisse vorantreiben wollen und zwar nicht individuell, als Einzelner kannst du gar nichts machen, aber was man machen kann, ist als Gemeinschaft etwas zu tun. Indem wir als politische Öffentlichkeit diesen Aspekt eintragen in die Agenda der Herrschenden.
Ja, wie gesagt, du kennst mich auch schon 3 Tage. Ich kann dem folgen. Ich kriege jetzt wieder ganz viel Post mit dem, heißt das, Subsidiaritätsprinzip und so weiter. Wir haben ja diese Verantwortung auch delegiert an unsere. Dafür zahlen wir auch Steuergelder, Matthias. Das soll ja auch gemacht worden werden. Das haben wir doch delegiert, dass genau diese Gerechtigkeit in der Welt hergestellt wird. Da muss ich doch nicht noch mein eigenes Brutto, was mir verblieben ist, jetzt 10% geben. Ich glaube, es hackt. Ja, also nee, dazu genau. Haben wir doch die Institutionen und dafür, da sollen die für sorgen. Kenne ich alle diese Argumente? Nee,
so ist mein Argument ja nicht, sondern ich mache den Institutionen ja auch Druck. Also ich delegiere das nicht, sondern ich nehme sie in die Verantwortung. Etwas, was mir als Einzelperson nicht möglich ist, auf der Ebene der institutionalisierten Artikulation des Volkswillens zum Ausdruck zu bringen. Welche Möglichkeit gäbe es denn sonst?
Du, es ist ja das Ganze, wir wollten das ja nur als Buchtipp eigentlich hinten verpacken. Ja. Ich finde es ganz schön, mich hat jemand mal wieder drauf gestoßen, ich habe es dann gern nochmal gelesen, es passt ja auch überhaupt nicht in diese Zeit. Also es ist, wenn ich mit tatsächlich Menschen telefoniere. Also
wir retten hier unsere Genitalien vor Putin und du kommst mit verhungernden Kindern um die Ecke.
Genau,
also, wo sollen wir denn dahin?
Also unpopulärer geht's ja kaum. Wir haben jetzt mal für die 3 Menschen, die auch sagen, ach, ich quäle mich noch ein bisschen weiter, weil ich auch so ein Masochist bin wie Sven. Jetzt lese ich auch noch Peter Singer und habe danach ein schlechtes Gewissen. Also wer dazu Lust hat, der soll das doch einfach tun. Ich fand das ganz schön, auch nachdem ich wieder mit Leuten telefoniert habe, die sich aufopfern für Menschen, denen es nicht so gut geht. Doch, das kann man doch mal machen an einem sonnigen Frühjahrstag. Und dann gute Argumente dagegen finden, so wie du, dass man sagt, nee, das ist mir alles ein bisschen zu viel.
Nee, ich erlebe das als Herrschaftszugriff auf meine Seele.
Was, Singer?
Diese Argumentation, absolut, ja. Weil ich glaube, dass das Ethische immer auch nochmal eine Möglichkeit also in sich tragen muss, selbst das gute Leben zu führen. Und nicht in der Überforderung münden darf. Also ich bin eher für eine...
Aber warum sind du und ich überfordert, wenn wir uns an die 10% halten würden?
Weil es mit den 10% doch nicht getan ist.
Und doch, wenn das alle machen.
Ja, das machen aber nicht alle.
Ja, das kann doch kein Argument sein, das nicht selbst zu machen. Ich mache doch Dinge einfach deshalb richtig, weil wenn das alle so machen würden, wäre die Welt ein heiler Ort.
Ja, aber dann warum gibst du denn nicht 100%?
Ja, aber...
Du kannst das Entgrenzungsmotiv, wenn du das bemühst, gibt es kein Halt mehr.
Nein, warum?
Weil 10% ist eine willkürliche Grenze.
Genau.
In dem Moment, weil ich mach's nicht, dann müsstest du ja schon 20 geben.
Nein, eben nicht. Also du hast doch
warum
einfach,
denn nicht?
Wieso?
Wenn
ich sage,
ja, dann verhungern ja ein Kind mehr.
Wenn wir das alle so machen, dann ist die Welt ein heiler
Ort. Ja, aber
das
ist, die so, Bedingung
die anderen,
ist ja nicht gegeben.
Die anderen
das ist ja
machen
eine Fiktion.
Nicht mit. Ja, da muss ich doch nicht 100% abgeben.
Doch, natürlich.
Nee, das glaube ich
völlig
nicht.
Völlig willkürlich jetzt wieder eine Grenze gezogen. Du schlägst dich jetzt auf die Seite der Guten. Ja, ich mache das ja.
Ja. Ja.
Oder damit da redest du dich doch auch aus.
Jetzt wirfst du mir vor, dass ich mich nicht komplett aufopfere, um deine Position des Budapester Trockenschuhs zu verteidigen. Das ist echt ein super billiger dialektischer Trick, aber schön, dass du das gemacht hast. Ah, ja, gut. Ich finde das schön, dass wir sowas machen können. Soll ich das Buch nochmal hochhalten? Nein, das habe ich
auch. Ja, bitte mach das.
Ja, einmal
noch. Sag mal, dieser Singer hat der nicht auch, also bei uns ist der sehr beliebt an der Fakultät, gerade bei den Heilpädagogen, die sich um Menschen mit Beeinträchtigungen kümmern, weil der ja auch sehr innovative Vorschläge in der Therapie von Handicaps gemacht hat.
Ja, das hängt ihm ja sein Leben lang nach, ich weiß.
War es ein Missverständnis?
Nö, ich glaube nicht, aber das sollten wir dann vielleicht mal auch fair vertiefen, wenn wir das dürfen.
Absolut.
Wahrscheinlich werden wir dann sofort verboten. Er hat auch zu diesem nochmal wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr in deine Richtung nachgelegt. Ich habe den Titel vergessen, aber auch natürlich erklärt, warum die Menschen so handeln, wie sie handeln. Also hat die Überforderung schon verstanden, auch mit seinem radikalen Ansatz.
Darf ich mal ein Gegenmodell jetzt ernsthaft? Ich habe natürlich ein bisschen provoziert. Wir haben das ja ein bisschen jetzt als Kunstfiguren durchgeführt. Mhm. Es gibt ein schönes Modell, das nicht ansetzt an der Pflicht, sondern an der Verantwortung. Das ist von Wilhelm Weichschädel, nicht Weichschädel, sondern Weichschädel. Der hat diese philosophische Hintertreppe geschrieben und der sagt, dass mich die Verantwortung, dass das sozusagen das Medium ist, in dem ich das Gute tun muss. Und Verantwortung ist eine dialogische Konstellation, die daraus resultiert, dass ich in Anspruch genommen werde durch das Schlechte, was es auf der Welt gibt. Mhm. Und dass meine Antwort auf diese Inanspruchnahme darin besteht, das Gute in die Welt zu bringen. Und er unterscheidet dabei drei Bereiche, die sozusagen als Stufen Elemente meiner Freiheit beinhalten und zugleich mich in Anspruch nehmen. Das erste beginnt im Wahrnehmen des Anspruchs. Das heißt, es gibt das Kind, was schreit, was in meiner unmittelbaren Umgebung ist. Das nehme ich wahr und wenn ich das sozusagen nicht wahrnehme, habe ich einen Fehler gemacht.
Mhm.
Andere Dinge nehme ich möglicherweise gar nicht wahr und kann mich deshalb mit meiner Verantwortung dazu nicht verhalten. Das ist keine Entschuldigung, denn im Rahmen der globalen Kommunikation ist es kein Kunststück zu wissen, dass Kinder sterben und missbraucht werden. Ich wollte nur sagen, dass die erste Stufe ist die Wahrnehmung. Das zweite ist, dass ich nicht nur den Anspruch wahrnehmen muss, sondern dass ich ihn auch annehmen muss. Dass ich sagen muss, ja, das ist nicht nur ein Anspruch, sondern der ergeht an mich.
Mhm.
Und es gibt ja Punkte, wo ich auch sagen muss, ja, das ist ein Anspruch, aber der ergeht gar nicht an mich. Das fällt in den Anforderungsbereich jemand anderes. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt bestimmte Kinder in Not sehe, dann werde ich vielleicht sagen, da sind vielleicht erstmal ihre Eltern verantwortlich. Wenn ich aber merke, die Eltern sind es nicht, dann bin ich getroffen. Also das heißt, ich muss entscheiden und prüfen, muss ich das annehmen oder kann ich auch sagen, das geht mich nichts an. Und das ist auch eine legitime Sache zu sagen, bestimmte Dinge gehen mich nichts an. Ich mische mich nicht in jeden ethischen Konflikt an. Das heißt, wenn du irgendwie in der Nachbarschaft einen Familienstreit hörst, rennst du ja auch nicht hin und schlägst dich auf irgendeine Seite, sondern sagst, ja, das ist ein Thema, aber vielleicht kriegen die das selber hin. Die dritte Phase ist, also wenn ich gesagt habe, da ist ein Anspruch, das zweite ist, ich nehme ihn an, ist das Entsprechen. Ich werde eine Antwort finden. Und diese Antwort besteht darin, nicht das zu tun, was das die Person von mir verlangt, sondern das zu tun, was ich zu leisten in der Lage bin und von dem ich ausgehe, dass die Person das braucht. Also wenn da zum Beispiel jetzt ein Alkoholiker sagt, bring mir mehr Schnaps, dann kann es sein, dass ich diesem Anspruch anders entspreche, als dass ich ihn einfach nur erfülle, sondern indem ich ihm zum Beispiel die Möglichkeit gebe, eine Entziehungskur zu machen oder sonst irgendwas. Das heißt, auf dieser Ebene ist sozusagen die Balance des Dialogs genau ausbalanciert in Richtung Verantwortung. Das Problem bei dem Modell, und da hat Singer jetzt recht, besteht darin, dass es in der Nahräumigkeit eigentlich seinen Sinn entfaltet. Und wir Menschen sind eigentlich auf die Globalisierung von Schuld ethisch überhaupt nicht eingestellt.
Mhm.
Das heißt, das Ausmaß des Bösen und des Übels und unser Zugang zu Informationen steht in keinem Verhältnis zu unserer Einflussmacht, dem überhaupt zu entsprechen. Und deshalb würde ich sagen, ist es eine anthropologische Provokation, die von Singer ausgeht und zugleich keine Ausrede davor, die Augen zu verschließen, was in der Welt passiert.
Ja.
Versöhnt?
Ja, sowieso mit dir immer. Ich bin auch eher immer gespannt auf ganz generell nicht nur mit dir auf dieses Hin- und Her-Bewegen, auch von so einer provokanten Aussage wie seine, dass man dann sagen muss, ja, du hast ja gute Argumente dagegen gefunden. Manche waren ein bisschen durchsichtig, die meisten waren gut. Aber das ist ja das, was wir machen müssen, oder? Dass man sich genau diesen Dingen so stellt und das dann auch bitteschön zu Ende diskutiert und dann 10% spendet.
Nee.
Nein, oder auch nicht.
Genau. Ich will das nochmal weitertreiben. Das ist aufgegriffen worden von Günther Anders in dem Buch Wir Eichmann-Söhne. Und er hat halt gemerkt, dass das bloße Mittun in einer Gesellschaftsform uns zwangsläufig mit Schuld belastet. Das heißt, das allein auf die Straße gehen, unseren Tätigkeiten nachgehen, etwas zu konsumieren, etwas zu produzieren, etwas zu tun oder zu lassen, macht uns zwangsläufig schuldig. Also wenn die Dinge, die uns umgeben, schreien könnten in Anbetracht der Schuld, die in ihnen aufgespeichert ist, dann könnten wir unser eigenes Wort nicht verstehen. Das führt dazu, dass die maschinelle Verknüpfung unserer Lebensverhältnisse letztendlich uns unentrinnbar zu Tätern und Schuldigen macht. Und die Lösung besteht jetzt meines Erachtens nicht darin, dass wir 10% überweisen, sondern dass wir für ein Leben und eine Welt kämpfen, in die eben nicht maschinenhaft konstruiert ist, sondern die Bedingung der Möglichkeit für diese Verbrechen überhaupt erstmal zerstört.
Gebe ich dir recht und glaube, dass wir beides können.
Jeder auf seine Art.
Jeder nach seiner Möglichkeit. Oder auf beide. Gut, ja. Dann machen wir nächste Woche weiter. Bevor ich das vergesse, das ist wichtig, nächste Woche ist Töpferkurs. Also nicht, dass wir uns da missverstehen. Wir müssen nämlich da mal nicht als Kunstfiguren, sondern einfach sehr konkret, nicht nur über...
Ich habe wieder eine ganze Ladung Ton bestellt.
Ja, finde ich gut, weil wir auch mal mit über das Baby-Freunde und so weiter, wie es da weitergehen soll und so und vielleicht über den Kontostand reden. Nicht nur von den anderen Organisationen. Wir brauchen ja nicht so viel, immer ein bisschen dann schon. Nächsten Sonntag ist Ostern, ne? Ostersonntag, ja. Da gibt es doch irgendwie dann Sitzhasen und stehende Heere, ist glaube ich der Arbeitstitel. Ne? Da machen wir was draus.
Hast du nicht auch noch einen neuen Baum entdeckt, die Ostereiche?
Ja. Da fängt ja reiche Ernte jetzt. Okay, das machen wir nächsten Sonntag. Und dann kommen wir hier auch irgendwie wieder her in so öffentlich YouTube. Und wenn jemand noch ein bisschen Ostergeld schicken möchte, freuen wir uns auch. Alle sagen mir, ich muss das einmal zu Beginn und einmal zum Ende der Sendung sagen, möchte ich aber nicht.
Dann sag ich's nochmal.
Ja, mach mal. Da kannst du davon ausgehen,
dass wir freuen uns über jede Unterstützung.
Sven sowieso alles, was übrig ist, immer an Haiti Care schickt oder sowas. Aber das haben wir jetzt nicht gesagt. Ich wünsche dir was. Erstmal einen schönen Vor-Ostersonntag und nächste Woche. Töpferkurs.
Genieß die Aufbruchstimmung.
Ja. Ich bin weiterhin komplett aufgebrochen und freue mich über alles, was jetzt kommt. Blühende Landschaften mit Ostereierbäumen, Eichen, oder wie heißen? Ostereichen? Ostereichen?
Ostereichen, hattest du gesagt,
ja. Eiche, ach, Ostereiche, ja. Bringen wir nächstes Mal mit in den Töpferkurs. Bis dann. Tschüss.